Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Am Mikrofon Harald Willen. Bei uns geht es heute um zwei Themen, die Anfang Februar im Mittelpunkt der internationalen Münchner Friedenskonferenz standen: Gewalt und Gewaltfreiheit.
Das haben wir doch, eine Situation, wo der Mensch von sich aus, wenn er nicht provoziert wurde und psychisch durchschnittlich gesund ist, keine Lust hat, auf Gewalt, anderen Gewalt zuzufügen. Das ist der Grund, warum Massenmobilisationen nur zustande kommen bei Gewaltfreiheit. Weil die Leute dann sagen, ja, da machen wir mit, weil Gewalt stößt uns ab.
Die gewaltfreien Kampagnen, das zeigte sich, sind ungefähr doppelt so häufig erfolgreich wie die Gewaltanwendenden. Und interessant ist, dass dieser Trend zum Erfolg der Gewaltfreiheit sich in den letzten 50 Jahren verstärkt hat.
Im Friedensforum senden wir heute Ausschnitte aus zwei Vorträgen, die am 6. Februar beim Internationalen Forum der Münchner Friedenskonferenz gehalten wurden. Der erste der beiden Vorträge hieß »Gewaltfreier Widerstand ist erfolgreich«. Der Titel zielte auf ein weit verbreitetes Vorurteil, nämlich dass gewaltfreie Methoden angeblich unwirksam sind. Oft genug heißt es ja, Gewaltfreiheit schön und gut, die mag ja ethisch besser zu vertreten sein. Aber wenn es hart auf hart kommt, zum Beispiel wenn es darum geht, eine diktatorische Regierung zu stürzen, dann hilft nur Gewalt wirklich weiter. Wer das nicht akzeptieren will, gilt schnell als naiv. Doch die gängige Vorstellung, dass ein repressives System nur mit Gewalt wirksam zu bekämpfen ist, erweist sich als Mythos. Das belegt eine empirische Studie, die die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Erica Chenoweth erarbeitet hat. Eigentlich wollte Erica Chenoweth zur Internationalen Friedenskonferenz nach München kommen. Sie musste aber wegen Krankheit kurzfristig absagen. Die Aufgabe, die Ergebnisse ihrer Studie vorzutragen, übernahm dafür Susanne Luitlen, Leiterin der Akademie für Konflikttransformation in Köln. Sie hat sich mit der Studie zu den Erfolgen des gewaltfreien Widerstandes eingehend befasst.
Die Häufung der schlechten Nachrichten ist ja gefühlt im Moment extrem. Ich würde mir jetzt trotzdem wünschen, dass wir auch mit ein bisschen Lust uns dem Thema der Wirksamkeit gewaltfreier Aktionen zuwenden. Denn da gibt es wirklich auch eine gute Botschaft. Zunächst geht es um die Frage, dass und warum Gewaltfreiheit erfolgreich ist. Und bei diesem Thema beziehe ich mich auf die Studie, die Erica Chenoweth und Maria Stephan vorgelegt haben 2011 mit dem Titel »Why Civil Resistance Works – The Strategic Logic of Civil Conflict«. Also warum funktioniert zivile Konfliktbearbeitung und was ist die strategische Logik dahinter? Bei dieser Studie ist es interessant und es erhöht ihre Glaubwürdigkeit, dass Erica Chenoweth selber sich als Konvertitin bezeichnet, dass sie nämlich aus einer militärischen Karriere kam und auf einem Workshop, zu dem sie mehr oder weniger gedrängt worden ist, wo es um gewaltfreie Aktionen ging, wo sie ständig Gegenargumente hatte, wenn die Leute die Gewaltfreiheit betont haben, hat irgendjemand gesagt, ja, wenn du es doch alles so viel besser weißt, dann beweis es doch mal. Und diese Herausforderung hat sie angenommen und hat alle Aufstände mit mehr als 1000 Personen zwischen 1900 und 2006 untersucht, die als Ziel hatten, entweder einen Regimewechsel oder ein Besatzungsmachtvertreiben oder ein Stück Land, also eine Sezession zu organisieren. Und da waren zwei Drittel waren gewaltvolle, also bewaffnete Kämpfe, und ein Drittel ungefähr waren gewaltfreie. Und diese wurden alle untersucht, und zwar nur mit Blick auf ihre Wirksamkeit. Es ging nicht darum zu gucken, was ist moralisch besser, was passt besser zu den 10 Geboten oder irgendetwas dieser Art. Es ging nur darum, mit was kommt man eher zum Ziel, und da ging es um die Ziele, die gesetzt waren, die ich eben erwähnt habe. Und die Frage war, was wirkt mehr? Und dann kommt die Frage, warum wirkt es mehr? Und es hat sich herausgestellt, dass gewaltfreie Kampagnen, sie nennen das Kampagnen, weil sie da abgegrenzt haben, dass es mehr als 1000 Leute sein müssen, dass es mehrere Aktionen geben muss, also es reicht nicht eine einmalige Aktion, und dass es in irgendeiner Form organisiert und zielgerichtet ist. Also die gewaltfreien Kampagnen, das zeigte sich, sind ungefähr doppelt so häufig erfolgreich wie die Gewaltanwendenden. Und Interessant ist, dass dieser Trend zum Erfolg der Gewaltfreiheit sich in den letzten 50 Jahren verstärkt hat. Also gewaltfreie Kampagnen sind häufiger und erfolgreicher geworden und Gewaltanwendende sind seltener und weniger erfolgreich geworden. Das war natürlich erstmal ein wunderbares Ergebnis und für die Autorin überraschend. Natürlich kommen gleich Einwände, wenn man sagt, die Gewaltfreiheit ist erfolgreicher. Die Autorin haben sich mit folgenden Einwänden beschäftigt. Zum einen der Einwand, dass die Gewaltfreiheit und ihr Erfolg beide dieselbe Ursache haben. Also, dass man den Erfolg nicht der Gewaltfreiheit zusprechen kann, sondern dass es zugrunde liegende Ursachen gibt, die sowohl die Wahl der Mittel, also die Wahl der Gewaltfreiheit, als auch ihren Erfolg bedingen. Ein zweiter Einwand, den Sie aufgearbeitet haben, ist der Einwand, es gibt strukturelle Bedingungen, die Bevölkerung ist gebildet, ethnisch homogen oder ähnliches und das ist der Grund für den Erfolg und nicht die Gewaltlosigkeit. Und ein dritter Einwand, dass Gewaltlosigkeit nur dann erfolgreich ist, wenn der Gegner weniger brutal ist. Das ist ja häufig gesagt worden, dass eben Gandhi war in England erfolgreich und aber wenn man in Deutschland gegen die Nazis und so weiter, das wäre ganz anders geworden. Das sind die Einwände, die Sie aufgreifen. Alle diese Einwände halten der statistischen Prüfung nicht stand. Es handelt sich ja um eine empirische statistische Arbeit und es zeigt sich, dass die Ursache für den Erfolg die Gewaltfreiheit selber ist, dass man das nicht mit anderen Faktoren korrelieren kann. Was sehr interessant ist aus Sicht eines externen Akteures, wie es ja Deutschland häufig ist, ist, dass der Erfolg von gewaltfreien Kampagnen aus der Gewaltlosigkeit selber kommt, während der Erfolg von bewaffneten Kampagnen entscheidend davon abhängt, ob sie ausländische Unterstützung mobilisieren können. Das heißt natürlich auch, dass wenn ich in einem anderen Land einen Konflikt in eine Richtung drängen will, ist es günstiger, wenn dort geschossen wird, ja, weil ich dann von außen Einfluss nehmen kann. Während wenn die Leute gewaltfrei sind, dann bestimmen sie im Wesentlichen selber, was sie tun. Die entscheidende Frage war ja dann nun, nachdem man herausgefunden hatte, es ist erfolgreicher und es liegt auch an der Gewaltfreiheit, dass es erfolgreich ist. Warum? Was ist der Punkt? Was ist der Faktor, der den Erfolg bedingt? Und da hat sich herausgestellt, dass der Erfolgsfaktor für alle Kampagnen, die die Gewalt anwenden und die, die keine Gewalt anwenden, gleich ist. Und zwar hängt der Erfolg davon ab, dass möglichst viele Menschen sich beteiligen. Also die Mobilisierungsfähigkeit entscheidet über den Erfolg. Und bei der Mobilisierungsfähigkeit, da kommt der strategische Vorteil der Gewaltfreiheit ins Spiel. Man kann aus sehr vielen verschiedenen Gründen leichter für Gewaltfreiheit mobilisieren als für Gewalt. Und ein wichtiger Punkt ist, die Formen des Mitmachens sind viel vielfältiger. Man kann die Intensität selber steuern. Man kann heute mitmachen und morgen nicht. Man kann bei einer Demo vorne marschieren, man kann eher in der Mitte marschieren. Man kann erst mal gucken, ob viele da sind und wenn es nicht so viele sind, kann man weitergehen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die Intensität der eigenen Beteiligung zu dosieren. Man kann auch jetzt von der Organisation her aktive Formen wählen oder passive. Man kann also dadurch Aktionen machen, dass man irgendwo hingeht oder man kann dadurch Aktionen machen, dass man nirgendwo hingeht und alle bleiben zu Hause. Es gibt ein größeres Innovationspotenzial, weil man breitere Schichten der Bevölkerung involvieren kann. Bei bewaffneten Aufständen hat man junge Männer zwischen 18 und 28 sind extrem überrepräsentiert in aller Regel. Das ist bei gewaltfreien Aktionsformen anders. Man kann ganz breit mobilisieren. Man muss auch nicht sein Leben aufgeben. Man muss nicht sich entscheiden, ab jetzt bin ich Kämpfer und gehe in den Untergrund, sondern man kann immer noch seiner Arbeit nachgehen und andere Dinge tun. Also da ist ein riesengroßer strategischer Vorteil.
Um es noch einmal klar zu machen, die Studie, die wir heute vorstellen, belegt eindeutig, gewaltfreie Kampagnen sind beinahe doppelt so häufig erfolgreich wie bewaffnete. Erfolg, das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, mit Hilfe von gewaltfreien Mitteln demokratische Verhältnisse zu erreichen, ist wesentlich größer als bei bewaffneten Aufständen. Für gewaltfreie Kampagnen spricht aber nicht nur die größere Erfolgswahrscheinlichkeit. mindestens ebenso wichtig. Zwar werden im Verlauf von gewaltfreien Kampagnen oft auch Menschen getötet, verletzt und traumatisiert, aber ihre Zahl ist wesentlich geringer als bei bewaffneten Kämpfen. Und noch etwas. Wer sich gewaltfrei gegen ein repressives System wehrt, kann unter Umständen auch die Unterstützer dieses Systems, wie etwa Polizei und Militär, für sich gewinnen. Das funktioniert zum Beispiel, wenn deutlich ist, dass der gewaltfreie Widerstand von einer großen Zahl von Menschen getragen wird. Polizisten und Soldaten fragen sich dann oft, ob sie noch auf der richtigen Seite stehen, wenn sie weiter loyal die Regierung unterstützen. Sehr wichtig für gewaltfreie Kampagnen ist also ein breiter Rückhalt in der Bevölkerung. Susanne Lütlin, die Leiterin der Akademie für Konflikttransformation in Köln.
Es hat sich auch herausgestellt, dass es natürlich dadurch auch leichter ist, nah an das, was man die Pillars of Support, die Säulen der Unterstützung für das Regime nennt, heranzukommen. Die Kirchen können das sein, es kann die Armee sein, die Polizei sind es in aller Regel und man kann da auch hin die Fühler ausstrecken, weil man in der Breite mobilisiert. Es hat sich auch gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sicherheitskräfte überlaufen, dann besonders hoch ist, wenn sie nicht nur nicht angegriffen werden, sondern wenn sie auch nicht beleidigt werden. Also wenn man sie nicht beschimpft, dann wird die Wahrscheinlichkeit deutlich größer. Und das ist eine große Stärke. Wenn man dann die Polizei beleidigt, dann würde ich meinen, dann markiert man eine Grenze, weil man dann die Polizei oder die Armee zum Gegenüber macht und dann sind wir hier die Guten und ihr seid dann da die anderen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person sich entscheidet, dem Protest sich anzuschließen, geringer. Sehr wichtig ist bei diesem Zusammenhang die Frage der Macht und der Unterstützung. Und da gibt es zwei Elemente, die zentral sind. Zum einen, dass keine Macht monolithisch ist, wenn Menschen im Spiel sind. Das hat ja auch was damit zu tun, dass Menschen immer eine Vielzahl von Zielen verfolgen und verschiedenste Interessen haben. Und die Macht ist nie so monolithisch, wie sie vielleicht von außen erscheinen mag. Und deshalb ist es auch immer lohnend, eine gewisse Offenheit zu haben, damit Ambivalenzen, die in der Macht sind, verschiedene Interessen möglichst von dem gewaltfreien Widerstand genutzt werden können. Das ist das, was die Autorin als das Erodieren dieser Säulen der Unterstützung des Regimes bezeichnen, dass man sich bemühen muss, genau da, wo das Regime Abhängigkeiten hat, wo es dringend auf Unterstützung angewiesen ist, um seine Macht zu haben. Denn diese Macht ist auch nicht statisch. Die muss sich jedes Mal wieder in der Aktion bestätigen. Und wenn es gelingt, die Personen, auf deren Schultern das ruht, deren Interessenslage zu verändern und erste Überläufer von wichtigen Personen zu haben, dann ist das ein ganz, ganz starkes Moment. Und da kommt ins Spiel, dass die wenigsten Leute gerne anderen Menschen Schaden zufügen, sondern die Interessenslage derer auch, die ein unterdrückerisches Regime stützen, ist faktisch häufig aus Eigeninteresse motiviert. Und selten ist es, dass man das macht, damit man andere Menschen unterdrücken kann. Und insofern lohnt es sich, wenn viele Menschen sich an Gewaltfreiheit beteiligen, dann können sich auch die Interessenlagen derer ändern, die bisher gedacht haben, sie sind auf der Gewinnerseite. Hier kommt eine Beschränkung ins Spiel und das hat was eben zu tun mit der Frage, wovon hängt das Regime ab? Die Gruppen, von denen ein Regime direkt abhängt, haben sehr, sehr hohe Chancen, wenn sie gewaltfrei sind, damit Erfolg zu haben. Weil den Ast, auf dem man sitzt, den soll man nicht absägen und das gilt auch für unterdrückerische Regime. Anders ist es, wenn das Regime diejenigen, die es unterdrückt, überhaupt nicht braucht. Und da ist vielleicht noch mal ein Exkurs in die deutsche Geschichte gestattet, bezogen auf den Einwand, dass Gandhi den Juden empfohlen hat, sie sollen sich gewaltfrei gegen Hitler wenden. Wenn man diese Befunde zugrunde legt, ist das wahrscheinlich, wäre das keine gute Idee gewesen. Denn so wie das Regime funktioniert hat und die erklärte Vernichtung ins Auge gefasst hat, hätte es weitermachen können bei gewaltfreiem Widerstand. Hätte sich aber die nicht-jüdische deutsche Bevölkerung im großen Stil zur Wehr gesetzt, wäre das eine ganz andere Situation gewesen. Denn auch Hitler hätte ja das Land nicht ohne irgendjemanden unterdrücken können. Die Autorinnen sagen, dass es sein kann, dass gegen voll ausgebrochenen Völkermord Gewaltfreiheit nicht funktioniert oder schlechter funktioniert als Gewalt, dass es aber bisher keine empirischen Befunde dafür gibt. Also diese Frage wäre auch noch zu untersuchen. Also auch wenn das jetzt eine kurze Zusammenfassung der extrem lesenswerten Studie von Erika Chenoweth und Maria Stephan war, dann kann man, glaube ich, sagen, es ist wirklich klar durch diese Studie, auch empirisch fundiert, dass Gewaltfreiheit funktioniert, auf jeden Fall besser als Gewalt. Immer noch scheitert sie in der Hälfte der Fälle, aber die Gewalt scheitert weit häufiger. Und das ist auch in den allermeisten Umständen der Fall.
Gewaltfreier Widerstand ist erfolgreich. Ein Thema bei der Internationalen Münchner Friedenskonferenz. Die Referentin war Susanne Luitlen, Leiterin der Akademie für Konflikttransformation in Köln. Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser zweites Thema in dieser Sendung lautet: Gewalt ist kein Naturgesetz. Dazu erst einmal ein Blick zurück. Im Jahr 1930 erhielt der berühmte Physiker Albert Einstein vom Völkerbund, der Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen, einen Auftrag. Er sollte eruieren, was gegen die Gefahr eines neuen Weltkrieges zu tun sei, den der Völkerbund damals heraufziehen sah. Einstein schrieb an die großen Intellektuellen seiner Zeit und bat sie um Rat. Unter anderem wandte er sich auch an den Psychoanalytiker Sigmund Freud. Die Antwort, die Einstein von Freud bekam, fiel deprimierend aus. Freud legte in dieser Antwort nämlich seine Hypothese vom sogenannten Aggressionstrieb dar, die er schon 1920 unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges formuliert hatte. Wörtlich schrieb Freud: »Warum empören wir uns so sehr gegen den Krieg? Er scheint doch naturgemäß biologisch wohl begründet.« Und weiter: »Die Tötung des Feindes befriedigt eine triebhafte Neigung. Wir glauben an die Existenz eines Triebes zum Hassen und Vernichten.« Zitat Ende. Wissenschaftlich haltbar ist die These vom Aggressionstrieb allerdings nicht, wie man heute weiß. Das lässt sich auch eindeutig nachweisen, wie der Neurobiologe Professor Joachim Bauer aus Freiburg in seinem Referat bei der Friedenskonferenz darlegte.
Nun, was sagt die moderne Neurobiologie zur Frage des Aggressionstriebes? Wenn Sie einen Trieb haben, dann können Sie ein triebhaftes Verhalten nur bekommen, wenn das, was triebhaft sozusagen ausgeübt wird, gute Gefühle macht. Weil wenn Sie ein Verhalten haben, das dazu führt, dass Sie Schmerzen kriegen, dann kann dieses Verhalten es nicht zum Trieb bringen. Nicht? Das leuchtet ein. Das ist eine Einsicht übrigens, die wir auch schon Charles Darwin verdanken, der fast wortwörtlich gesagt hat, alle fühlenden Wesen wollen gute Gefühle haben. Das heißt, der Punkt ist, wir haben es also mit der Frage zu tun, was macht gute Gefühle? Wenn wir die Frage beantworten wollen, was sind Triebe, müssen wir die Frage beantworten, was macht gute Gefühle. Nun, die Neurobiologen müssen jetzt nicht mehr mit dem Mikro rumgehen und Befragungen machen in der Bevölkerung, was macht Ihnen oder was macht Ihnen gute Gefühle, sondern wir kennen die Zentren im Gehirn, die gute Gefühle machen. Und diese Zentren sind die sogenannten Motivations- oder Belohnungssysteme. Was ist damit gemeint? Mit dem Wort Motivations- oder Belohnungssystem, das sind Synonyma, diese beiden Worte meinen ein und dasselbe, nämlich ein Nervenzellnetzwerk, was seinen Sitz in der Mitte des Gehirns hat, im sogenannten Mittelhirn. Das heißt offiziell auch so, diese Region. Und hier in diesem Mittelhirn gibt es ein Nervenzellnetzwerk, was in der Lage ist, Botenstoffe zu machen, die gute Gefühle oder, wie wir in der Forschung sagen, das machen, was wir Motivation nennen. Und wenn dieses System nicht aktiv wird und diesen Botenstoffcocktail, der gute Gefühle und Motivation machen kann, wenn dieses System nicht aktiv wird, dieses neuronale System, gibt es keine Motivation, keine guten Gefühle und kein triebhaftes Verhalten. Und durch diese hohle Gasse muss es kommen. Am Motivations- oder Belohnungssystem vorbei gibt es weder einen Trieb noch ein motiviertes Verhalten. Und eine der großen Fragen, die sich die Neuroforscher gestellt haben, was muss auf einen Menschen einwirken und damit auch auf sein Gehirn einwirken, damit dieses System aktiv wird? Denn dass die Motivationssysteme nicht immer aktiv sind, wissen wir aus der eigenen Selbsterfahrung. Und wenn Sie adoleszente junge Leute zu Hause haben, wissen Sie das auch, dass das Motivationssystem nicht immer aktiv ist. Ja, gut. Deswegen hat, weil viele Forscher auch Väter und Mütter waren von Adoleszenten, hat es natürlich alle interessiert, was muss ich denn machen, damit Motivation im Menschen entsteht. Und die Antwort ist geklärt. Es ist eine soziale Erfahrung, nämlich die soziale Erfahrung von Akzeptanz, Zuneigung, Zuwendung, gesehen werden von anderen Menschen. Das heißt, wenn unser Gehirn die Wahrnehmung macht, andere Menschen finden mich wichtig, schauen auf mich, zählen auf mich, ja, geben mir ihre Zuwendung, das ist eine nichtstoffliche Erfahrung, die vom Gehirn in einen stofflichen Prozess verwandelt wird, nämlich in die Aktivierung der Motivationssysteme. Das heißt, eine der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Neurobiologie war, unser Gehirn macht in jeder Minute, in der wir leben, ohne dass wir uns anstrengen müssen, aus Psychologie Biologie. Das geht bis runter in die Aktivierung von Genen. Das ist empirisch bewiesen. Das sind keine Hypothesen, was ich Ihnen heute Abend sage. Also soziale Akzeptanz, Bindung und Zugehörigkeit aktiviert diese Systeme. Und weil die Aktivierung dieser Systeme gute Gefühle macht, tun wir alles, um Bindung, soziale Akzeptanz und Zugehörigkeit zu kriegen. Das ist die wahre Sucht des Menschen. Wir Menschen sind süchtig, wir haben eine riesen Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Anerkennung, Verbundenheit. Warum haben wir das? Nicht, weil es in der Bibel steht oder so irgendwas, sondern weil wir neurobiologisch so ticken, weil es uns die neurobiologischen Motivationssysteme aktiviert, zur Freisetzung von Dopamin, Oxytocin und endogenen Opioiden führt und uns gute Gefühle macht. Deswegen sind wir so scharf auf soziale Verbundenheit. Die Frage war jetzt, wenn ich hier Menschen die Möglichkeit gebe, Probandinnen die Möglichkeit gebe, jemand anderem ungestraft einfach mal weh zu tun, jemanden zu schädigen, jemanden zu beleidigen oder so, irgendeine Art von Aggression auszuüben, reagieren dann diese Glückssysteme auch? Wenn es so wäre, das kann man ja testen, dann hätten wir einen Aggressionstrieb. Und die Antwort ist, bei psychisch durchschnittlich gesunden Menschen, 97% der Bevölkerung in allen Ländern der Welt, ausgeschlossen Psychopathen, über die kann ich heute Abend nicht sprechen, da sind Veränderungen da. Also bei etwa 95-97% aller psychisch durchschnittlich gesunder Menschen, die nicht vorher provoziert wurden durch einen anderen Menschen, das ist die zweite Voraussetzung, ist es kein lohnenswertes Unterfangen aus Sicht der Motivationssysteme, jemand anderem ungestraft weh zu tun oder irgendwas Destruktives zu machen. Das heißt, unprovozierte Aggression ist also aus der Sicht des menschlichen Gehirns bei psychisch durchschnittlich gesunden Personen nicht lohnend. Das ist ein neurobiologisches Faktum.
Die These vom Aggressionstrieb ist unhaltbar, haben wir vorhin gehört. Soweit so gut. Das heißt freilich nicht, dass Menschen frei von Aggressionen wären. Im Gegenteil. Die Aggression lebt in jedem von uns. Das zeigt schon die banale Alltagserfahrung, etwa wenn wir uns über jemanden ärgern. Und Aggression kann schlimme Folgen haben, sie kann zu Gewalt führen, die sich dann gegen Mitmenschen richtet. Aber Gewalt wird nicht nur im persönlichen Umfeld ausgeübt. In der Form von Terrorismus und Kriegen ist sie weltweit an der Tagesordnung. Umso wichtiger ist es, die Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, nach denen Gewalt entsteht, betont der Neurobiologe Professor Joachim Bauer. In seinem Referat bei der Friedenskonferenz ging Bauer auf diese Gesetzmäßigkeiten ein. Dazu beschäftigte er sich zunächst noch einmal mit den sogenannten Motivationssystemen im Gehirn des Menschen.
Die gute Seite der Motivationssysteme besteht darin, dass Menschen danach streben, zwischenmenschliche Beachtung, Anerkennung und Zugehörigkeit zu haben. Ja? Und dass unprovozierte Aggression, wie ich schon sagte, bei psychisch durchschnittlich gesunden Menschen kein lohnendes Unterfangen aus Sicht der Motivationssysteme ist. Das ist die gute Seite. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass diese Geschichte den Menschen gut macht. Denn die Motivationssysteme haben auch eine böse Seite oder eine dunkle Seite. Menschen sind nämlich bereit, wenn sie auf friedliche Weise keine Zugehörigkeit oder Wertschätzung oder Anerkennung bekommen können, Böses zu tun, um zugehörig zu sein. Und das ist die Geschichte, die ganze Sache auch gefährlich machen kann. Ich habe Ihnen schon gesagt, wir haben eine suchtartige Abhängigkeit als Menschen von Rückmeldungen und oberflächlicher Anerkennung. Das sehen wir schon an diesem wahnsinnigen Ding, was die sozialen Netzwerke im Moment in den letzten Jahren geschafft haben. Es gibt immer mehr Menschen, die quasi süchtig sind, nicht Likes zu kriegen bei Facebook und so weiter. Viele junge Menschen schreiben bei Facebook oder sonst wo in sozialen Netzwerken extra Kommentare rein, nur um anschließend 1000 Likes zu kriegen. Und Studien zeigen, dass Leute zum Teil Sachen schreiben, die sie gar nicht selber glauben oder richtig finden, nur damit sie zugehörig sind, über die Erfahrung machen, dass sie Zustimmung erhalten im Internet. Ja, also das heißt, da ist so eine Gefahr, der wir immer unterliegen als Menschen, dass wir quasi nur Dinge tun, damit andere uns mögen und uns dabei vollständig verbiegen und unsere Identität aufgeben. Nicht? Das hat es immer schon gegeben und heute mit den digitalen Medien ist es ein riesiges Problem. Aber in diesem Zusammenhang hier, wo wir über Frieden sprechen und über die Gefahr von Krieg, ist was anderes viel wichtiger. Wir sind so gierig danach, irgendwo dazuzugehören, dass wir, falls wir nirgendwo dazugehören und Probleme haben, sozial verbunden zu sein, bereit sind, Outgroups zu definieren, um eine In-Group zu machen. Kennen wir schon vom Kindergarten. Da sind die Bösen und wir sind die In-Group. Ne? Und jetzt reden wir schlecht über die oder schlagen drauf. Das geht in der Schule weiter, das geht am Arbeitsplatz weiter. Nicht? Man macht eine Out-Group, irgendwelche Leute, die ein bisschen blöd aussehen, eine große Nase haben oder eine andere Hautfarbe. Und über die wird dann hergezogen. Das ist die Out-Group. Und die über die herzieht, über die Out-Group, fühlen sich als In-Group. Jetzt gehören wir zusammen. Und das war der Mechanismus, mit dem Hitler Erfolg gehabt hat in unserem Land. Wir waren Ende der 20er Jahre ein sozial komplett desintegriertes Land mit hoher Arbeitslosigkeit, Weltwirtschaftskrise, den Demütigungen, die noch nachhingen vom Ersten Weltkrieg. Und was hat der Bursche gemacht? Der hat dieses Phantasma einer Volksgemeinschaft in die Welt gesetzt, die es gar nicht gab, die er aber dadurch erzeugt hat, dass er Outgroups definiert hat von denen, die nicht dazugehörten, die Juden, die Kommunisten, die Schwulen, die Sinti und Roma. Und dann wusste man, wer nicht dazugehört zur Outgroup, der ist Ingroup, nicht? Und das ist ein ganz gefährlicher Mechanismus. Das heißt, es gibt eben bei Menschen die Möglichkeit, Böses zu tun, nur um zugehörig zu sein. Und wenn wir die Situation anschauen, vieler junger Leute heute, die sozial, also nicht alle, aber es gibt eine Untergruppe, die ist sozial isoliert. Nach der Wiedervereinigung in den 90er Jahren hatten wir das Problem sehr stark in den neuen Bundesländern. Junge Leute zwischen 18 und 30, die keine Jugendstrukturen hatten, die nirgendwo zugehörig waren, nicht? Ein Niemand, im Realen waren sie ein Niemand. Und dann kommen rechtsradikale Gruppen und sagen, Kamerad, komm zu uns, da draußen bist du ein Niemand, bei uns bist du ein Jemand, da gehörst du dazu. Hier stehen deine Springerstiefel und der Eintrittskarte bei uns dazu zu gehören, ist, dass wir eben Migranten jagen. Nicht? So läuft die Geschichte ab. Das heißt, wir müssen gucken, dass junge Leute Zugehörigkeit erleben können auf zivile, humane Art, damit sie nicht den Rattenfängern hinterherlaufen müssen, nicht? Ja. Nun, wozu Aggression? Wenn sich das Verhaltensprogramm der Aggression nicht irgendwie als sinnvoll erwiesen hätte, hätte die Evolution dieses Programm schon lange beseitigt. Aber das hat sie nicht. Und deswegen muss es aus irgendeinem Grunde zu was gut gewesen sein. Und natürlich, da brauchen wir nicht lange nachdenken, aber die Aggressionsforschung hat es dann auch nochmal objektiv gezeigt. Der stärkste Stimulus um Aggression bei irgendeinem Säugetier, und wir Menschen sind auch Säugetiere, natürlich besondere, aber wir gehören dazu, der stärkste Stimulus, um bei Säugetieren Aggression auszulösen, ist Machschmerz. Und das Programm der Aggression, des aggressiven Verhaltens war wichtig, damit wir uns wehren konnten, wenn wir unsere körperliche Unversehrtheit bedroht war oder wenn wir uns gegen Schmerz wehren mussten. Dazu brauchen Sie nicht mal andere Menschen. Klemmen Sie sich mal die Hand an der Tür des Autos ein, richtig heftig, und gucken Sie mal, Sie sind selber schuld, gibt keinen Schuldigen, ja, und gucken Sie mal, wie wütend Sie sind. Ich habe das selber vor kurzem erlebt. Sie haben eine solche Wut im Bauch, ja, so, nur haben es keinen, an dem es rauslassen können, ja. Das ist ein bisschen blöd, ja. Das heißt, der evolutionäre Zweck der Aggression besteht darin, dass wir unsere körperliche Unversehrtheit, wenn sie bedroht ist, bewahren können. Gut, werden Sie sagen, aber was erklärt uns das, die Aggression? Nicht? Also wer die Schmerzgrenze berührt, wird Aggression ernten. Was erklärt uns das? Das will ich Ihnen sagen. Da gibt es eine Beobachtung in der modernen Neurobiologie, die geradezu durchbruchhaft ist. Wenn wir Schmerz erleben, und damit logischerweise Aggressionsbereitschaft sich erhöht, werden im Gehirn die Schmerzsysteme aktiv. Also, wenn wir jemandem körperliche Schmerzen zufügen, reagieren im Gehirn Netzwerke, die wir Neurobiologen Schmerzmatrix nennen. Und ein Durchbruch war, als eine junge, geniale Neurobiologin aus den Vereinigten Staaten, Naomi Eisenberger, herausgefunden hat, wenn ich jemanden ausgrenze und demütige, sozial ausgrenze und demütige, reagieren die gleichen Schmerznervenzellen, wie wenn ich jemanden körperlich wehtue. Das heißt, aus der Sicht des Gehirns ist soziale Ausgrenzung und Demütigung was ganz Ähnliches wie körperlicher Schmerz. Und deswegen führt nicht nur körperlicher Schmerz zu Aggressionsbereitschaft, sondern auch Ausgrenzung und Demütigung, weil es aus der Sicht des menschlichen Gehirns Schmerz ist. Es hat evolutionäre Gründe. Wir und unsere evolutionären Vorfahren sind seit Millionen von Jahren in sozialen Gruppen lebende Lebewesen gewesen. Und wer von der Gemeinschaft ausgeschlossen war, war tot. Und deswegen hat unser Gehirn gelernt, wenn du von sozialer Ausgrenzung bedroht bist oder Demütigung, ist es hochgefährlich und die Schmerznervenzellen haben mitreagiert.
Wir haben gelernt, es gibt so etwas wie eine Schmerzgrenze im Gehirn. Wird sie überschritten, etwa weil wir körperlich angegriffen werden und dadurch Schmerz erleiden, reagieren wir mit Aggression. Das passiert aber nicht nur bei körperlichen Angriffen, sondern auch bei Demütigung und sozialer Ausgrenzung, weil das menschliche Gehirn diese Erfahrungen wie Schmerz erlebt. Der Neurobiologe Professor Joachim Bauer spricht von einem Gesetz der Schmerzgrenze. Es gilt nach den Erkenntnissen der Neurobiologie im Übrigen auch, wenn wir gar nicht selbst betroffen sind. Es genügt, wenn wir wahrnehmen, dass ein anderer Mensch einer Demütigung ausgesetzt ist oder sozial ausgegrenzt wird. Das Schmerzsystem im Gehirn reagiert dann. Professor Bauer.
Wenn jemand zuschaut, wie jemand anderes ausgegrenzt und gedemütigt wird, geht auch bei dem, der zuschaut, die Schmerznervenzellen hoch. Das hat was zu tun mit den berühmten Spiegelnervenzellen. Die Empathiesysteme des Gehirns reagieren, wenn andere leiden. Und wenn jemand anderes ausgegrenzt wird von nochmal anderen, dann gehen nicht nur bei dem real Ausgegrenzten die Schmerzzellen hoch, die Schmerzsysteme hoch, sondern auch bei mir, der ich das sehen muss. Jetzt ganz kurz noch zur politischen Dimension der Schmerzgrenze. Ausgrenzung und Demütigung findet nicht nur dann statt, wenn die einen über jemand anderen was Böses sagen. Wir müssen uns deutlich machen, wenn jemand in voller Armut lebt und dieses Leben im Angesicht vom Reichtum anderer führt, dann ist auch das eine Ausgrenzung. Das ist nicht nur ein volkswirtschaftliches Faktum. Ich möchte an dieser Stelle gleich dazu sagen, unser Gehirn, da gibt es Experimente, die das sehr schön zeigen, toleriert eine gewisse Ungleichheit. Unser Gehirn ist nicht kommunistisch, das muss ich sagen. Ja? Aber da ist eine Grenze da. Das heißt, wir haben eine Fairnessgrenze, die unser Gehirn wahrnimmt, die kann man auch testen in neurobiologischen Experimenten. Das heißt, wenn dieser Unterschied zu krass wird, wenn da Menschen leiden, sich nicht keine Bildung haben können, vielleicht sogar sich nicht richtig ernähren können und andere haben Zugang zu den Bildungs- und anderen Ressourcen einer Gesellschaft, dann ist die Fairnessgrenze überschritten. Und die Frage ist jetzt, wenn alles das, was ich Ihnen bisher erzählt habe, stimmt, dann müsste es in Ländern mit stärkerer Ungleichheit von Einkommen und Vermögen mehr Gewalt geben. Und das kann man testen. Weil in fast allen Volkswirtschaften der Welt kann man testen, wie stark die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen ist. Das können die Volkswirte mit einem Index angeben, der heißt Gini-Index, schon mal gehört wahrscheinlich. G-I-N-I, das war ein italienischer Soziologe, Gini. Und dieser Gini-Index gibt an, wie stark ist in einem Land die Ungleichheit von Vermögen und Einkommen. Der Gini-Index. Und wenn der Gini-Index krass ist, dann müssten in solchen Ländern die Gewalt höher sein. Wie kann man Gewalt messen? Indem man einfach die Mord und Totschläge pro 100.000 Einwohner misst. Und da gibt es Untersuchungen, die jetzt untersucht haben, gibt es da einen Zusammenhang? Und die Antwort ist ja. Das heißt, je krasser die Ungleichheit, je höher der Gini-Index ist, je krasser die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen innerhalb eines Landes ist, desto höher ist die Rate von Morden pro 100.000 Einwohner. Und das ist in mehreren Studien von unabhängigen Forschern wiederholt gezeigt worden. So, zum Schluss noch, wie wird Krieg erzeugt? Das haben wir doch, eine Situation, wo der Mensch von sich aus, wenn er nicht provoziert wurde und psychisch durchschnittlich gesund ist, keine Lust hat, auf Gewalt, anderen Gewalt zuzufügen. Das ist der Grund, warum Massenmobilisationen nur zustande kommen bei Gewaltfreiheit. Das ist, passt auch wunderbar, nicht? Das, weil die Leute dann sagen, ja, da machen wir mit, weil Gewalt stößt uns ab. Okay. Aber warum klappt es manchmal doch, einen Krieg anzuzetteln? Warum ist es Hitler zum Beispiel gelungen? Und warum ist es den Amerikanern im Fall des Irak gelungen? Und auch dazu haben die Neurobiologen sogar eine Erklärung. Der Punkt ist der, wenn wir sehen, wie andere leiden, leiden wir mit, normalerweise. Ja? Das hängt mit den Spiegelneuronen zusammen. Wenn Sie das nicht glauben, dann gehen Sie mal mit Ihrem besten Freund abends zusammen kochen in Ihrer Küche. Und Sie machen schon mal die Nudeln fertig und Ihr Freund schneidet die Zwiebeln mit einem super scharfen Metzgersmesser. Und zack, hat er sich die Fingerkuppe abgeschnitten. Ja, das sind Spiegelneurone. Ja? Was jetzt gestöhnt hat, waren Spiegelneurone. Ja? Genau. Das heißt, wenn Sie da dabei sind, da machen Sie noch viel heftiger mit. Ne? Das heißt, da geht die Post ab. Und warum haben Sie jetzt gestöhnt zum großen Teil? Weil unsere Schmerzsysteme aktiviert werden, wenn wir zuschauen, wie andere Schmerzen erleiden. Das kann man auch im Scanner zeigen, in der Röhre zeigen. Jetzt passen Sie aber auf, jetzt hat man getestet, kommt es auch zu dieser Mitgefühls- und Empathiereaktion, wenn der andere, der die Schmerzen erleidet, sich vorher unfair verhalten hat, sozial unfair verhalten hat. Das kann man auch experimentell aufziehen. Ja? Sie nehmen also ein paar Leute, wo man beobachtet hat, die haben sich zunächst mal sehr unfair verhalten bei so bestimmten sozialen Spielen und eine andere Gruppe hat sich sehr fair verhalten, die waren alle Mutter Teresa-mäßig unterwegs. Ja. Und jetzt werden die aus diesen zwei Gruppen werden die Personen einzeln mit Schmerz traktiert, sie schauen zu und man misst, wie ihr Gehirn empathisch reagiert, ja oder nein. Und die Frage bei diesem Experiment war, reagiert unser Gehirn genauso empathisch, wenn wir sehen, wie jemand, der vorher unfair war zu anderen, Schmerzen erleidet, als wie wenn wir sehen, wie jemand Schmerzen erleidet, der empathisch war. Und die Antwort ist, die Empathie geht krass runter. Ja? Hier sehen Sie, da geht die Empathie in weiblichen Beobachtergehirnen krass runter. Und wenn Männer sowas sehen, das gucken wir uns hier mal an, ja, null Empathie. Ja. Was muss ich also machen, um erstens Frauen weniger empathisch zu machen, wenn Gewalt ausgeübt wird und bei Männern sogar Freude entstehen zu lassen? Was muss ich machen? Ich muss andere dehumanisieren. Das heißt, ich muss den glaubhaften Eindruck vermitteln, dass die, gegen die ich den Krieg machen will, ganz schlimme Finger sind, dass die Kinder misshandelt haben, in Säuglingsstationen den Strom abgestellt haben, um die Maschinen für irgendwelche anderen Zwecke zu missbrauchen. Ja, man muss schlimmste Dinge über die sagen und es glaubhaft machen, was mit den modernen Medien natürlich wunderbar geht. Das heißt, um Leute kriegsbereit zu machen, muss man andere dehumanisieren. Man muss glaubhaft verbreiten, andere hätten sich unsozial oder unmenschlich verhalten. Und das kann man über verschiedene Dinge machen, entweder über die Medien, wie im Falle der USA ist es konkret geschehen, um die USA in die Bevölkerung kriegsbereit für den Irakkrieg zu machen, wurde genau solche Kampagnen gestartet, es wurden Lügen erzählt, die damals geglaubt wurden, später wurden sie aufgedeckt, da war der Krieg aber schon passiert. Auch die Religion kann, obwohl sie eigentlich gedacht ist als eine Verbindung zwischen Menschen, kann die Religion dazu dienen, andere sozusagen als Schweine darstellen zu lassen. Nicht? Die gehören nicht zu uns, die essen Schweinefleisch, deswegen sind es keine Menschen. Auch sowas gibt es. Oder umgekehrt, dass man sagt, das sind Moslems, die sind alle gewalttätig. Das ist auch so eine Geschichte, ne? Dehumanisierung. Beides ist nicht in Ordnung. Das Patriarchat spielt oft eine Rolle, nicht? Dass Männer die Guten sind und die Frau darf ruhig ein bisschen unterdrückt werden, nicht? Und das wichtigste Gegengift gegen die manipulative Erzeugung von Gewalt sind zwei Dinge. Bindungen und Bildung. Ja, das war auch schon mein Schlusswort. Ich will es zusammenfassen, was ich Ihnen versucht habe näher zu bringen. Grundmotive des Menschen ist also nicht der Aggressionstrieb, der ist tot. Die Aggression lebt, aber der Aggressionstrieb ist tot. Grundmotive sind Akzeptanz und Zugehörigkeit. Allerdings sind wir eben süchtig danach, sehr, sehr stark, und Menschen sind bereit, dafür notfalls auch Böses zu tun. Also es macht den Menschen nicht gut. Ausgrenzung und Demütigungen sind Auslöser für Aggression. Krasse soziale Ungleichheit und globale Ungerechtigkeit begünstigt Aggression, weil Armut im Angesicht von Reichtum Ausgrenzung ist. Man kann Aggression, Lust an der Aggression erzeugen durch Dehumanisierung, und da müssen wir genau aufpassen, weil man das uns immer wieder unter die Haut spritzen will. Dehumanisierende Informationen und Stärkung der Friedensbereitschaft gibt es nur durch zwischenmenschliche Bindungen, durch Gerechtigkeit und Fairness, national und international. Und durch die Erziehung zur Einhaltung sozialer Regeln, durch die Einübung, wo wir bereits bei Kindern einüben, nimm mal die Position des anderen ein. Wie ist es für sie oder für ihn? Wie ist das, was du jetzt gerade tust, für den anderen Menschen? Das muss man einüben und das kann man einüben. Und das müssen wir auch tun. Killerspiele sind keine Einübung von Empathie.
Soweit der Neurobiologe Professor Joachim Bauer. Das Thema seines Vortrages bei der Münchner Internationalen Friedenskonferenz: Gewalt ist kein Naturgesetz. Und das war das Friedensforum in Lora International. Heute von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.